Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Eurojackpot, Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Das Panoptikum in Hamburg zählt zu den Sehenswürdigkeiten der Hansestadt. Es ist eines der ältesten Wachsfigurenkabinetts Deutschlands und wird bereits über mehrere Generationen von Familie Färber geführt. Dr. Susanne Färber, Managing Director des Panoptikums, spricht über die Entstehung der Figuren, ihre Familiengeschichte und den Zusammenhalt auf St. Pauli. Hallo Susanne.
Hallo Nussin.
Wie schön, dass du vom Spielbudenplatz hierher gefunden hast. Du hast das Panoptikum heute ausnahmsweise verlassen, um mit mir eine Folge aufzunehmen. Elbblick Podcast, wir kennen uns schon länger und jetzt hat es doch ein bisschen gedauert, bis wir uns hier vor dem Mikrofon treffen. Wie schön.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Es soll tatsächlich Menschen geben, die das Panoptikum noch nicht kennen, die nicht wissen, was es ist. Und für alle die, die das noch nie gehört haben, die wollen wir doch jetzt nochmal abholen. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz umreißen, was du da machst, was es dort Tolles zu sehen gibt. Und ich finde, es ist eine Sehenswürdigkeit natürlich in Hamburg.
Ja, also das Panoptikum im Herzen St. Paulis befindet sich nämlich auf der Reeperbahn am Spielbudenplatz. Das ist ein Wachsfigurenkabinett. Wir zeigen aktuell ungefähr 120 Wachsfiguren. Und das Besondere ist, dass es uns schon seit 1879 gibt und wir immer noch im Besitz derselben Familie sind. Das heißt also, mein Urgroßvater hat das Unternehmen gegründet. Und ich bin praktisch in die Fußstapfen getreten und führe die Familientradition fort.
145 Jahre sind es dann, ja, wenn ich richtig gerechnet habe. Und du bist in der 5. Generation, so viel habe ich gelesen. War es schon immer dein Wunsch? Weil ich weiß, du hast im Ausland studiert und ich denke, wenn man dann die ganze Welt gesehen hat, dann hat man vielleicht gar nicht mehr Lust, irgendwie so, keine Ahnung, in das Familienunternehmen einzutreten, sondern vielleicht irgendwo in Australien zu leben und vielleicht nichts mehr mit der Familie zu tun zu haben, weil man die ganze Welt gesehen hat?
Ja, also das ist, höre ich gar nicht so selten. Ich muss sagen, ich wusste schon sehr, sehr früh, dass ich das Panoptikum übernehmen wollen würde. Also so ungefähr mit 12 war mir das klar, dass ich das machen wollen würde. Ich hatte auch schon als Kind immer ein sehr, sehr großes wirtschaftliches Interesse und bin praktisch auch in dem Unternehmen aufgewachsen. Das heißt, ich habe bei den Kassierern auf dem Schoß gesessen und hatte keinen Kaufmannsladen, sondern habe Tickets fürs Panoptikum verkauft bei mir zu Hause und bin da schon sehr, sehr verwurzelt gewesen mit dem Unternehmen. Aber meine Professoren im Studium, die haben immer gesagt, willst du nicht doch lieber die internationale Karriere machen und willst du dein Talent an so ein kleines Familienunternehmen im Grunde genommen verschenken? Insofern, ja, ist das, höre ich das gar nicht so selten, aber ich habe einfach gesagt, das Studium ist praktisch die einzige Zeit, wo ich die Welt entdecken kann und deshalb habe ich das auch ausgenutzt und eben viel Auslandsluft geschnuppert und wusste aber immer, mich wird es wieder nach Hamburg zurückziehen.
Hamburg ist ja auch eine super Stadt. Also ich bin ja auch ein bisschen unterwegs gewesen und am Ende bin ich in Hamburg gelandet als Wahlhamburgerin, weil ich dann immer wieder denke, diese Stadt hat so unfassbar viel zu bieten und bietet dann Abwechslung, Spannung, Natur. Ich finde, das gibt es kaum in einer anderen Stadt.
Nee, also die Lebensqualität hier in Hamburg ist wirklich ausgesprochen groß. Ich finde es toll, dass wir so viel Wasser in der Stadt haben, dass die Nord- und Ostsee wirklich nah ist. Ich muss gestehen, mir fehlen als passionierte Skifahrerin so ein bisschen die Berge. Die Alpen sind doch ein bisschen weiter weg. Das ist das einzige Manko.
Naja, vielleicht fährt man dann einfach in Urlaub dorthin, dann hat man sie ja auch.
Genau, was anderes bleibt mir ja gar nicht übrig.
Du hast vorhin gesagt, du hast eine Kindheitserinnerung, dass du dann bei den Kassierern auf dem Schoß saßt. Und ich frage mich dann, gibt es noch so Erinnerungen? Also ich glaube, ich hätte als Kind wahnsinnige Angst gehabt vor diesen Figuren auf eine Art, weil sie ja doch so echt aussehen. Bist du denn nicht, wenn es abends war und du bist durch das Panoptikum gelaufen, hast du dich da nicht erschrocken?
Komischerweise überhaupt nicht. Also ich war immer ein extrem ängstlicher Mensch. Das ging also so weit, dass ich als Kind irgendwie, wenn der Film Das Dschungelbuch lief, sobald die Schlange K kam, lief ich schreiend aus dem Zimmer. Also ich bin auch heutzutage nicht in der Lage, einen Krimi anzugucken oder zu lesen. Ich bin immer noch sehr, sehr ängstlich. Aber vor Wachsfiguren hatte ich nie Angst. Ich glaube, das liegt daran, dass ich schon im Alter von wenigen Tagen in der Babyschale in dieses Unternehmen mit reingetragen worden bin und immer als Kind eben mitgenommen worden bin und da aufgewachsen bin. Und deshalb hatte ich nie Angst, auch nicht alleine, nachts im Dunkeln, im Panoptikum, gar kein Problem. Sonst war vor allem Angst, aber nicht vor Wachsfiguren.
Lustig, dass du das sagst mit der Schlange K. Ich habe ja so eine Schlangenphobie, deswegen habe ich das Dschungelbuch auch nicht gemocht. Und es gab die ja auch gezeichnet, fand ich völlig widerlich. Habe ich richtig Panik geschoben.
Ja, also Schlangen sind sonst nicht so das Problem, eher Spinnen. Aber Schlange K, nee, das war zu viel.
Ja, ich verstehe ich total, ging mir ähnlich. Meine Oma hat immer Aktenzeichen XY geguckt. Ich habe immer hinter dem Sofa gesessen und mich versteckt, weil ich das so unheimlich fand. Es war so ein Zwischending zwischen, ich bin fasziniert und ich habe Angst.
Ja, also und ich wäre wahrscheinlich auch aus dem Raum gegangen oder hätte mich hinterm Sofa versteckt. Also
nee. Ja, ich habe mich hinterm Sofa versteckt, weil ich auch nicht alleine sein wollte. Deswegen war es immer so, habe ich mir die Ohren zugehalten und irgendwie gewartet, dass es vorbei ist. Also ich kenne diese Angst und dieses Ängstlichsein und dann frage ich mich manchmal, wo kommt das her? Ne? Also weißt du es, warum du so...
Nee. Überhaupt nicht, also keine Ahnung.
Naja, darum geht es ja auch heute nicht, sondern um die Wachsfiguren. Ich finde es nämlich total spannend, weil ich natürlich in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett in London war und da warst du bestimmt auch. Findest du, ihr steht in dem nichts nach, weil ich, das ist natürlich sehr groß, aber die Figuren, ich habe gesehen, Ed Sheeran ist neu bei euch, ich finde, der ist perfekt geworden.
Also ich sage immer, man kann uns und Madame Tussauds eigentlich nicht so richtig miteinander vergleichen, weil Madame Tussauds gehört zu Merle Entertainment. Das ist die zweitgrößte Entertainment oder der zweitgrößte Entertainment-Konzern der Welt nach Walt Disney. Das heißt, wir vergleichen so ein bisschen David gegen Goliath. Also das kann man nicht so richtig miteinander vergleichen. Da steht einfach auch eine ganz andere Finanzkraft dahinter und man darf auch nicht vergessen, die Eintrittspreise sind auch ganz anders. Also bei Madame Tussauds in London zahlt man ungefähr 50 Euro, bei uns maximal 8,90 Euro. Madame Tussauds zeigt genauso wie wir Wachsfiguren, aber zeigt sehr oder geht sehr auf diese Richtung Entertainment. Es ist reine Unterhaltung. Und wir zeigen auch Wachsfiguren, aber wir versuchen auch so ein bisschen Bildung mit reinzubringen. Also mehr das Edutainment. Und das versuchen wir eben zum Beispiel mit pädagogischen Rallyes für Kinder und Jugendliche oder ein Audioguide. Und insofern haben wir da schon eine etwas andere Ausrichtung. Natürlich darf man bei uns auch sich unterhalten fühlen und gerne Selfies machen. Aber wir versuchen eben so ein kleines Add-on eben noch in Form von Kultur und Bildung damit hineinzubringen.
Finde ich ja auch immer gut, denn wenn man vielleicht mal bei Wer wird Millionär eingeladen ist und dann eine Frage hat, dann weiß man die vielleicht, weil man im Panoptikum war und das irgendwo gelesen hat, eine Geschichtsfrage oder so. Ich kenne nämlich tatsächlich meinen letzter Podcast-Gast, den ich hatte, der war nämlich bei Wer wird Millionär, hatte aber eine Filmfrage insofern.
Das wäre mein Tod, also da wäre ich dann ganz schnell raus, aber ja.
Wir haben über die, er ist bis 500.000 gekommen und hat tatsächlich aber eine Filmfrage nicht beantworten können. Aber ich denke ja immer, man muss neugierig bleiben, man muss sich überall weiterbilden und wenn man dann die Weiterbildung noch mit Spaß verbinden kann, dann ist es immer gut und deswegen ist es gut, wenn man aufgeschlossen bleibt und durch das Panoptikum geht und vielleicht dann noch was mit geschichtlichem Hintergrund lernt.
Genau, das ist so ein bisschen der Ansatzpunkt, also so ein bisschen Bildung vermitteln, ohne dass die Besucher es so ganz schnell merken oder vor allen Dingen auch bei Kindern und Jugendlichen, die ja in ihrer Freizeit nicht unbedingt so ganz bildungsaffin sind. Und wenn man denen dann so ein bisschen doch durch die Hintertür Wissen verpackt, dann ist das immer gar nicht so schlecht.
Ihr habt auch, also kommen wir nochmal zurück auf die Anfänge. Du hast ja gesagt in fünfter Generation, aber ihr habt Menschen, die die Wachsfiguren herstellen.
Ja.
Und ganz, ganz zu Anfang war es aber nicht so.
Genau, da waren das wirklich meine Vorfahren. Also mein Ururgroßvater, der Gründer des Panoptikums, der konnte Wachsfiguren selber herstellen. Die zweite Generation auch noch und auch noch die dritte Generation, also mein Großvater, hatte dieses Talent der Wachsfigurenherstellung. Und dann ist die Genetik und Herr Mendel ins Spiel gekommen und irgendwie ist die künstlerische Ader bei meinem Vater ausgemendelt worden. Ich muss sagen, ich habe dann doch wieder ein bisschen mehr die künstlerische Neigung im Gegensatz zu meinem Vater, aber es reicht nicht aus, um Wachsfiguren herzustellen.
Würdest du es gerne können?
Ich glaube, mein Interesse ist dann doch mehr zahlenbasiert. Es wäre natürlich schön, wenn man es können könnte, weil man dann auch weniger abhängig wäre von Bildhauern. Aber man kann nicht alles können.
Du hast gesagt, deine Vorfahren haben das tatsächlich noch gekonnt. Und ich habe irgendwo gelesen, dass einer von deinen Vorfahren es überhaupt erst gemacht hat, weil er quasi sich irgendwo hat anstellen lassen, sich hat zeigen lassen, wie das geht. Wann war das? Gibt es dazu Dokumente? Gibt es dazu Fotos? Ich finde das wahnsinnig spannend, wenn man dann so in die Geschichte geht und weiß, das war damals 1879 vielleicht. Das ist ja wirklich eine Ewigkeit her.
Ja, also es ist wirklich so, wir haben da noch, es gibt noch ziemlich viel Material, auch im Staatsarchiv und so weiter. Und wir haben auch die Geschichte des Panoptikums vor ein paar Jahren zu unserem 125-jährigen Jubiläum von einem Historiker wirklich professionell aufarbeiten lassen. Und da gibt es auch noch eine ganze Reihe an Bildmaterialien. Und bei meinem Ururgroßvater, dem Gründer des Panoptikums, bei dem war das wirklich so, der hat so ein bisschen Werkspionage betrieben. Und zwar bei einem Wachsfigurenkabinett in Berlin, bei Kastans Panoptikum. Und dann hat er sich überlegt, weil Wachsfigurenkabinette zu der damaligen Zeit ja was sehr, sehr Übliches waren. Man muss sich vorstellen, es gab kein Internet, es gab kein Fernsehen, die Fotografie war selten. Das heißt, die Menschen wussten gar nicht, wie zum Beispiel ihr Kaiser aussah. Sie kannten ihren Kaiser vielleicht von Gemälden und die sind ja nicht immer realitätsnah. Und insofern waren Wachsfigurenkabinette eben auch Informationsmedium. Und deshalb gab es die eigentlich in jeder größeren europäischen Stadt und in Hamburg irgendwie nicht. Das war ein blinder Fleck. Und damals hat sich dann mein Ururgroßvater überlegt, gut, ich kann das, ich habe da diese Begabung. Hat da, wie gesagt, in Berlin noch ein bisschen Werkspionage betrieben und hat sich dann einfach auf der Landkarte angeguckt, ja, wo gibt es noch kein Wachsfigurenkabinett? Da fiel dann die Wahl auf Hamburg. Und weil mein Vorfahr aber auch nicht so über die finanziellen Mittel verfügte, hat er dann einen sehr klugen Schachzug getätigt. Er hat einfach eine wohlhabende Frau geheiratet und hat dann den Schwiegervater, der eine Schießbude betrieb auf dem Spielbudenplatz, zur Finanzierung des Wachsfigurenkabinetts genutzt.
Ich sollte reich heiraten, oder?
Ja, also das ist anscheinend es ist eine gute Möglichkeit, um sein Business aufzuziehen.
Und er hat dann das Geld auch bekommen, um das umzusetzen natürlich, sonst würde es euch heute nicht geben. Und was war die erste Figur, die er ausgestellt hat?
Also er hat natürlich nicht mit einer einzigen Figur gestartet, sondern wenn man so ein Etablissement eröffnet, braucht man schon mal am Anfang auch schon am Anfang eine Handvoll Figuren. Welche Figur das jetzt wirklich war, kann ich nicht sagen, aber es waren Figuren wie zum Beispiel Friedrich der Große oder Heinrich der Achte, also solche Persönlichkeiten, die eben teilweise auch heute noch bei uns zu sehen sind und die wirklich auch aus den Anfängen des Panoptikums stammen.
Es gab ja sicherlich auch Krisen. Eine Menge. Und wir hatten ja jetzt erst eine mit Corona. Was habt ihr da gemacht? Oder wie ist es überhaupt, wie seid ihr mit Krisen umgegangen? Weil du sagst, es ist ja in der fünften Generation und es besteht schon so lange. Und ich finde das wirklich bewundernswert und ziehe meinen Hut, weil es gibt doch kaum noch Unternehmen, die so lange existieren. Wie oft gibt es Startups, die kommen und gehen und man hat sie nach einem Jahr schon vergessen. Und es ist immer noch familiengeführt, wie du gesagt hast. Du hast es studiert. Was ist der Trick?
Also man muss sagen, dass Familienunternehmen häufig ein bisschen resistenter sind als andere Unternehmen. Das liegt daran, dass man irgendwie als Familienunternehmer auch sich selber ein bisschen in der Verantwortung sieht. Das heißt also, man schnallt, wenn es Krisen gibt, den Gürtel auch sich selbst gegenüber mal ein bisschen enger, um das Unternehmen zu retten. Das ist sicherlich einfach, weil die emotionale Bindung an das Unternehmen größer ist, wenn es das eigene Familienunternehmen ist, als wenn man einfach irgendwo angestellt ist. Das hilft sicherlich in solchen Krisen. Das hat uns auch in Corona geholfen. Und da hat man einfach eine etwas andere und auch eine langfristigere Perspektive, als das andere Unternehmen haben. Insofern kommen Familienunternehmen häufig besser durch Krisen. Und wie du schon gesagt hast, das Panoptikum hat viele Krisen überlebt, viele Kriege auch überlebt. Eine große Krise war zum Beispiel in den 20er Jahren das Aufkommen des Kinos. da sind eigentlich alle Wachsfigurenkabinette in Deutschland zugrunde gegangen, weil einfach das Bewegtbild so faszinierend war und so faszinierend auf die Menschen wirkte, dass sie nicht mehr an Wachsfigurenkabinette gegangen sind und auch dieser Informationscharakter eigentlich seinen Sinn und Zweck verloren hatte. Und auch diese Krise hat eben das Panoptikum als eigentlich einziges Wachsfigurenkabinett in Deutschland überlebt. Und wir scheinen da eine gewisse Krisenresistenz zu haben.
Deswegen geht ihr auch mit der Zeit. Es gibt auch diesen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Genau.
Kennst du den?
Ja.
Und deswegen sehe ich ja auch immer, was alles passiert. Und ihr habt deswegen auch sehr aktuelle Figuren. Zum Beispiel Taylor Swift ist eine neue Figur. Wie wählst du aus, was jetzt dem Zeitgeist entspricht? Weil wenn ich dann darüber nachdenke, es gibt ja Stars, die kommen und gehen natürlich, aber es gibt natürlich Weltstars, die bleiben. Trotzdem muss man das Gespür dafür haben und ich glaube, eine neue Figur ins Leben zu rufen, kostet ja auch wieder Geld.
Ja, also das ist gar nicht so einfach. Ich muss sagen, ich sehe das Ganze sehr rational. Das heißt, man muss seine persönlichen Präferenzen und Interessen auch komplett ausblenden, sondern meine Herangehensweise ist einfach so, dass ich mir überlege, wer ist unsere Zielgruppe und was interessiert unsere Zielgruppe. Und ich weiß, dass ich selber nicht unbedingt die Zielgruppe des Panoptikums bin. Das heißt also, meine persönlichen Interessen sind nicht die von meinen Kunden und deshalb muss ich die komplett ausblenden. Dann muss man einfach überlegen, wer ist relevant für die Zielgruppe und wer ist bekannt innerhalb der Zielgruppe. Das heißt, wenn ich eine Figur herstelle, sollte die ungefähr von 90% aller Besucher gekannt werden. Wir haben eine sehr breite Besucherschaft, das heißt, ich sag mal so von 6 bis 90 Jahren, eigentlich aus allen Gesellschaftsschichten und allen Bildungsniveaus. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Und dann dauert die Herstellung einer Wachsfigur ja mindestens ein Jahr, sie kann aber auch 3 Jahre dauern. Und so eine Wachsfigur ist auch relativ kostenintensiv, das heißt, die kostet ungefähr 50.000 Euro. Wenn ich jetzt eine Figur in Auftrag gebe, dann darf das natürlich keine Eintagsfliege sein, weil mindestens, wenn die Figur dann enthüllt wird und bei uns einzieht, muss sie ja noch aktuell sein. Also mindestens ein Jahr lang muss sie noch populär sein, möglichst so 3 bis 5 Jahre, damit man auch ein bisschen was davon hat. Und dann wird die Auswahl gar nicht mehr so einfach. Und ich achte persönlich auch darauf, dass wir jetzt nicht 5-mal hintereinander einen Musiker haben. Jetzt hatten wir eben als letztes Taylor Swift und davor Ed Sheeran. Die nächste Figur sollte jetzt nicht unbedingt wieder ein Musiker sein. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher.
Das ist wahnsinnig schwierig. Und woher holst du dir dann den Input? Du machst dann Recherche. Ich habe eben gerade gemerkt, als du von Zielgruppe sprachst, das spricht die Frau, die auch internationales Management und Marketing studiert hat. Da schaust du schon drauf. Oder?
Ja. Also wie gesagt, ich sehe das eben sehr rational, oder ich weiß genau, wer ist unsere Zielgruppe, was sind die demografischen Kriterien unserer Zielgruppe. Daraus kann man dann entsprechend die Interessen ableiten und auch die Popularität von Prominenten. Und insofern sehe ich das eher so ein bisschen durch die wissenschaftliche Brille vielleicht und suche dann eben anhand dessen Figuren aus und ich überlege schon seit Monaten, wer als nächstes bei uns einziehen könnte und so richtig zu einem Ergebnis bin ich noch nicht gekommen. Also
kann man jetzt noch dir
gerne.
Vorschläge machen?
Ja, gerne. Ich bin sehr offen für Vorschläge, also immer gerne hier damit.
Also wir halten fest, kein Musikerin, weil da hatten wir jetzt schon 2, vielleicht aus der Politik, aber dann auch weltweit bekannt.
Wir bekommen ja vielleicht einen neuen Bundeskanzler jetzt in ein paar Wochen. Mal sehen. Das wäre natürlich ein Kandidat oder eine Kandidatin, je nachdem. Das ist immer.
Oder der Bundespräsident? Der ist doch auch schon lange dabei.
Das stimmt. Bundespräsidenten hatten wir bisher immer relativ selten. Wäre vielleicht aber auch mal was.
Kann ich dir auch vermitteln, weil das ist tatsächlich der Großonkel von meinem Sohn.
Ja, also dann sollte ich da vielleicht doch nochmal zurück.
Denk nochmal drüber nach. Ich versuche, den Kontakt herzustellen. Aber egal, ich finde das auf jeden Fall spannend, weil ich würde mir da auch ständig Gedanken drüber machen, wer ist angesagt und vor allem, wer ist auch angesagt, nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Tagen. Und wenn du sagst, eine Figur dauert manchmal sogar 3 Jahre, ich stelle mir dann vor, ich habe die Entscheidung vor 3 Jahren getroffen und dann ist diese Figur einfach gar nicht mehr relevant in dieser Welt. Das ist natürlich dann schwierig, ne?
Ja, das ist schwierig. Also wie gesagt.
Gab es den Fall schon mal?
Also richtig nicht. Also man versucht da schon irgendwie eine eine etwas weitblickendere Person auszuwählen. Ich sag mal so, Castingshow-Gewinner fallen da meistens raus. Man kann da schon ganz gut abschätzen, wer eine Eintagsfliege ist und wer längere Zeit bekannt ist. Aber ich sag mal so, gerade in Zeiten von Influencern und so weiter, die auch teilweise ja keine so wahnsinnig lange Halbwertszeit haben, wird das Ganze nicht leichter. Und für mich gehört immer das Lesen der Yellow Press, gehört zur Job Description.
Da würde ich eigentlich ganz gut hinpassen. Ich lese das manchmal ganz gern zum Kopf frei machen. Ja, es ist nicht so inhaltsschwer.
Ich muss gestehen, also ich habe das auch mal eine Zeit lang ganz gerne gelesen, aber inzwischen, nee,
schwierig.
Irgendwie so richtig, ich habe einfach nicht das persönliche Interesse eigentlich.
Ja, kann das total verstehen. Ich kann ja auch mal sagen, ich habe ja früher bei einer Filmfirma gearbeitet, die haben diese Daily Soaps gemacht und ich hatte damals gar keine Ahnung und da musste ich mir jeden Tag Daily Soaps angucken, weil ich einfach nicht in der Materie war und dann am Ende habe ich gedacht, oh mein Gott, ich gucke den ganzen Nachmittag nur Fernsehen, um zu wissen, was in diesen Serien passiert. Ja, das konnte ich dann am Ende auch nicht mehr und deswegen würde ich es heute auch nicht gucken am Nachmittag, aber für alle, die Serien gucken wollen, ist natürlich völlig legitim.
Und heute gibt es ja Streaming, insofern man kann die Serien dann auch abends gucken.
Ja, das stimmt. Naja, zum Glück. Aber ich wollte mal fragen, es machen Bildhauer diese Wachsfiguren, arbeitet ihr dann immer mit den gleichen oder gibt es Renommierte auf der Welt, wo du sagst, das sind die renommiertesten und ich beauftrage sie jetzt, weil ich weiß, die machen eine wahnsinnig gute Arbeit?
Also die Problematik ist, es gibt nicht so viele Bildhauer, die das können. Die Problematik liegt darin begründet, dass der Markt für Wachsfiguren sehr begrenzt ist. Also es gibt Madame Tussaud mit ungefähr 20 Filialen weltweit, die haben aber ihre eigenen Studios und ihre eigenen Werkstätten. So, und dann gibt es noch eine Handvoll oder zwei Hände voll unabhängige und freie Wachsfigurenkabinette, so wie wir auch. Aber es gibt da eben nicht so einen großen Markt. Und überhaupt erstmal Kontakt zu Bildhauern zu finden oder überhaupt erstmal Bildhauer zu finden, die das machen, ist ziemlich schwierig, weil heutzutage die meisten Bildhauer, die solche hyperrealistischen Figuren herstellen, in Silikon arbeiten und nicht mehr in Wachs. Wir sind aber nun ein Wachsfigurenkabinett und kein Silikonfigurenkabinett. Das heißt, man muss dann einen Bildhauer finden, der auch bereit ist, sich auf ein anderes Material einzulassen und damit auch erstmal Erfahrungen zu sammeln. Und die Arbeit mit Silikon und mit Wachs, die unterscheidet sich schon signifikant. Und deshalb ist das auch so ein bisschen Learning by Doing. Und da muss man dann schon mehrere Figuren in Auftrag geben, weil eben mit jeder Figur das Produkt auch besser wird. Wenn das jemand ist, der vorher noch nie mit Wachs gearbeitet hat. Und wir arbeiten eigentlich aktuell mit drei Bildhauern zusammen, die eben auch häufiger schon Aufträge von uns bekommen haben, damit wir da auch so eine gewisse Kontinuität haben.
Und vor allem Sicherheit. Nachher ist es eine Figur und er hat es noch nie vorher gemacht oder sie. Und dann sieht es gar nicht so aus. Denn ich habe ja auch tatsächlich mal mir die Google-Rezension leider durchgelesen, wo dann auch mal steht, dass es nicht so schön war. Und wie gehst du damit um? Ich habe nämlich gesehen, dass du jede Kritik wirklich auch persönlich beantwortest. Also auch da Hut ab. Und ich hatte ja mal mit dem vom Dim Sum hier einen Talk über Google-Rezensionen. Die werden ja immer schnell gemacht. Einerseits sind sie ja gut, weil Menschen dann wissen, was einen erwartet. Andererseits können sie auch wirklich dir das ganze Geschäft vermiesen. Wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, na, das sah jetzt nicht so realistisch aus?
Also es ist so, ich bin da sehr selbstkritisch und ich bin auch der Meinung, dass wir Figuren haben, die weniger gut sind.
Aber die sind vielleicht auch schon älter, kann das sein?
Die sind schon älter. Das sind hauptsächlich Figuren, die so in den 70er, 80er, 90er Jahren hergestellt worden sind. Und ich bin da durchaus der Meinung, dass es Figuren gibt, die nicht gut sind, die ich auch selber nicht gut finde. Natürlich ist es so, dass man eben eine sehr starke emotionale Beziehung zu diesem Unternehmen hat, aber ich bin ja nicht diejenige, die Figuren hergestellt hat. Das heißt also, diese Kritik, die trifft mich natürlich. Aber sie trifft ja nicht meine Arbeit in dem Sinne. Also ich könnte mir vorstellen, dass das für die Bildhauer selbst noch viel schwieriger ist. Und ich finde auch, dass die Beurteilung sehr subjektiv ist. Also wir haben Figuren, da sagt Besucher A bei ein und derselben Figur, das ist total grottenschlecht. Und Person B sagt, oh, ist die Figur toll. Und das hängt immer davon ab, was für ein Bild ich von dem Prominenten im Kopf abgespeichert habe und ob dieses Bild, was ich in meinem persönlichen Kopf habe, sich zufälligerweise mit der Wachsfigur deckt oder nicht. Wenn ich also einen Star abgespeichert habe, wie er im Jahr 2000 aussah, und Besucher B hat den Star 2010 abgespeichert, dann ist es klar, dass, wenn die Figur von 2010 ist, der Besucher A sagt, ist irgendwie nix. Der hat zu wenig Falten. Und Besucher B sagt, ach, ganz toll. So, insofern ist diese Beurteilung von Wachsfiguren wirklich subjektiv. Und wir haben Figuren, wo ich selber sage, die sind nicht gut. Und Besucher finden die teilweise ganz toll. Und ich nehme diese Bewertungen bei Google sehr ernst. Ich beantworte jede Bewertung selber. Ich weiß auch aus meiner wissenschaftlichen Tätigkeit einfach um die Macht von diesen Bewertungen. Ich bin aber auch der Meinung, dass ab einer gewissen Anzahl an Bewertungen, ich glaube, wir haben ungefähr 12.000 Bewertungen alleine bei Google, da ist es so, dass man schon eine ganz gute, auch neutrale Gesamtmeinung wirklich wiedergespiegelt bekommt. Und es gibt immer die 5%, die es doof finden, die hat aber jedes Unternehmen. Und das ist ganz egal, bei welcher Branche.
Ich glaube, es gibt ja auch immer die, die immer meckern und einfach dagegen sind. Und man kann es ihnen einfach nicht recht machen. Die gibt es ja auch. Ja. Und man kann es noch so gut machen und man kann auch noch so dahinter stehen. Und am Ende passt einem vielleicht nur eine Sache nicht. Und dann ist natürlich gleich alles schlecht.
Ja, oder es war einfach so, dass morgens beim Hotelfrühstück einem schon die Laus über die Leber gelaufen ist und man schon schlecht gelaunt oder mit dem falschen Fuß aufgestanden ist. Und dann kann die Performance noch so gut sein. Dann ist einfach an dem Tag alles blöd. Das gibt's auch.
Aber ich kann dir sagen, dass ich einen Menschen kenne, der Redakteur ist bei der Zeit. Und ich habe ihn mal gefragt, was ist dein Lieblingsort? Und er hat gesagt, das Panoptikum. Mhm,
den kenne ich auch, den Redakteur.
Ja, und ich fand das so faszinierend, weil ich dachte so, dieser Mensch kommt ja auch nun viel rum. Und dann sagte das wirklich, und wir haben ihn beide nicht bestochen oder du hast ihn auch nicht bezahlt, oder?
Nee, war auch durch Zufall. Ich glaube, ich habe ihn mal auf einem von deinen Weihnachtsempfängen getroffen.
Ja, genau.
Und da, da kamen wir irgendwie zufällig ins Gespräch und er outete sich. Und dann war es wirklich so, dass er mir auch nochmal im Anschluss eine E-Mail geschrieben hat und auch eine seiner Publikationen geschickt hat. Es gibt wirklich Liebhaber des Panoptikums. Und das hat sicherlich auch etwas mit dieser Atmosphäre zu tun, die im Haus herrscht, die auch bedingt durch diese 50er-Jahre-Architektur entsteht, die durchaus speziell ist und wo wir wirklich mit viel Fingerspitzengefühl auch versuchen, die zu bewahren.
Ich glaube, das macht dann den Charme insgesamt aus, weil es, ja, man taucht schon in eine andere Welt ab und wenn man dann auf einmal wieder auf dem Spielbudenplatz landet, dann fühlt man sich doch wieder ganz anders in dem Hier und Jetzt. Und genau das ist ja das Besondere, glaube ich. Wenn man bei euch reingeht, dann erlebt man wirklich eine andere Welt und dann geht man wieder raus und dann ist man wieder auf dem Spielbodenplatz.
Genau, also es ist so ein bisschen die Oase der Ruhe. Also jetzt gerade während des Weihnachtsmarktes Santa Pauli draußen ist viel Glitzer, viel Bling Bling. Und man kommt bei uns einmal rein und es ist ruhig. Jetzt gerade so im Winter ist es bei uns auch ruhiger und dann ist es wirklich Ruhe und Entspannung. Und wenn man dann wieder rauskommt, dann taucht man.
Kann man gleich einen Glühwein wieder nehmen.
Genau, dann gibt's gleich wieder ein Glühwein.
Aber du bist gerne dort in St. Pauli und du bist gerne am Spielbudenplatz unterwegs.
Ich bin da sehr gerne unterwegs und man muss eben auch sagen, dass sich St. Pauli vielleicht auch von anderen Stadtteilen unterscheidet, weil der Zusammenhalt unter den Unternehmern ausgesprochen groß ist. Und es ist kein Gegeneinander, sondern es ist immer ein Miteinander und wir unterstützen uns alle sehr miteinander. Und das liegt sicherlich auch zum Beispiel an der Interessengemeinschaft St. Pauli, wo ich auch im Vorstand bin, aber wo wir eben auch wirklich versuchen, dieses Netzwerk zu stärken. Und dieser Netzwerkgedanke, den es eben nicht nur auf St. Pauli gibt, sondern der auch hamburgweit im Tourismus extrem groß ist, da ist für mich persönlich in meiner täglichen Arbeit eine sehr, sehr große Bereicherung. Und ich spreche eigentlich immer so von der Tourismusfamilie, weil es wirklich alles sehr, sehr familiär ist in der Branche.
Und das passt ja auch gut zu eurem Familienunternehmen, weil dann ist das Gefühl, eine große Familie auf St. Pauli zu haben, vielleicht noch stärker. Und ich habe ja auch gemerkt, und das wollte ich dir ja immer schon mal sagen, und ich finde, jetzt ist das die Gelegenheit, du spendest ja auch immer für meine Charity mehr zusammen an Heiligabend, an Ostern, egal. Und ich finde, das ist auch ein Zeichen, dass man eben, dass das Panoptikum einfach für Werte steht, für das Zusammenhalten. Und das finde ich sehr besonders. Und da sage ich nochmal vielen Dank.
Ja, gerne. Und wir freuen uns, wenn auch in diesem Jahr dann wieder die Teilnehmer deiner Weihnachtsfeier ihre Gutscheine einlösen. Und bei uns ist es eben so, wir unterstützen auch andere Vereine, also zum Beispiel die Stiftung Kinderjahre bekommt regelmäßig oder kommt regelmäßig zu uns mit Schulklassen aus benachteiligten Stadtteilen und die bekommen natürlich freien Eintritt. Wir spenden immer Freikarten an die an den Verein Kulturleben, der Gratistickets auch an Bedürftige oder eben an Menschen mit weniger Geld diese Tickets verteilt. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir auch allen, die ins Panoptikum wollen, auch einen Besuch ermöglichen. Und deshalb haben wir eben zum Beispiel auch relativ niedrige Eintrittspreise, um eben auch keine monetäre Schwelle zu bauen.
Das finde ich wirklich wunderbar, weil es das in der Gesellschaft immer weniger gibt. Aber trotzdem muss man dann sagen, die Menschen müssen euch besuchen und Eintritt zahlen, damit diese Möglichkeiten eben weiter bestehen. Hast du gemerkt, weil Hamburg wird ja doch immer mehr eine Touristenstadt und alle gehen in Musicals, merkst du aber trotzdem auch, dass sie ins Panoptikum noch abschweifen oder gibt es eine Diskrepanz mittlerweile?
Nein, es ist so, wir profitieren vom Tourismus. 95% unserer Besucher sind Tagesgäste und eben Touristen mit Übernachtung. Nur 5% ungefähr unserer Besucher kommen aus Hamburg. Das heißt, wir sind ganz, ganz klar ein touristisches Unternehmen und hängen natürlich damit auch vom Tourismus ab. Die Problematik beim Tourismus zurzeit ist so ein bisschen, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Stadt weiter abnimmt. Einfach weil ein Wochenende in Hamburg einfach auch teuer wird und da versuchen dann die Leute natürlich irgendwie, ich sag mal, vielleicht eine zweite Übernachtung zu sparen. Das heißt, wir sind zurzeit bei 2,2 bei durchschnittlich 2,2 Aufenthaltstagen. Das waren mal 2,6, 2,7 Tage. Gleichzeitig wird das touristische Angebot immer größer. Es gibt immer mehr Attraktionen. Das heißt also, in immer kürzerer Zeit immer mehr zu erleben, bedeutet am Ende für jeden einzelnen Anbieter ein kleineres Stück vom Kuchen. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Und dann muss man einfach sagen, in der aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Situation sind die Leute auch eher preissensibler und gucken eher zweimal auf ihren Euro, den sie in der Tasche haben. Das heißt also, das ist schon zurzeit eine herausfordernde Zeit.
Was würdest du denn jedem HamburgerInnen oder Hamburger, der jetzt sagt, ja, ich war da noch nie, raten, vorbeizukommen, weil du gesagt hast, es ist eine Touristenattraktion. Aber als HamburgerIn solltest du es auf jeden Fall gemacht haben, weil...
Wir sind im Grunde genommen selbst eine Hamburgensie. Welches Unternehmen kann schon sagen, dass es eigentlich seit 1879 am gleichen Standort ist? Insofern gehören wir irgendwie schon zu Hamburg auch dazu. Und wir zeigen auch wirklich viele Figuren, die einen Bezug zu Hamburg haben. Sei es von Hans Albers bis Olivia Jones oder auch Vitali Klitschko, der ja auch lange in Hamburg gelebt hat. Insofern, wir versuchen auch immer, unsere Wurzeln in dieser schönen Stadt nicht zu vergessen.
Deswegen ist es fast ein Pflichtprogramm, dass jeder das Panoptikum kennt, damit er sagen kann, ja, ich bin in Hamburg zu Hause und natürlich weiß ich, wie das Panoptikum aussieht.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, das sage ich jetzt einfach, weil ich finde es sehr unterstützenswert, was ihr macht. Und ich hoffe ja, dass es mindestens noch 145 Jahre besteht.
Das werden wir beide nicht mehr erleben.
Nein, aber...
Wäre aber schön, so.
Und deswegen... Der Podcast dauert ja nur 30 Minuten, aber eine letzte Frage habe ich noch, die ich ja fast jedem Gast stelle. Wo gehst du denn gern hin, außer ins Panoptikum?
Also aus kultureller Sicht besuche ich sehr gerne das Bucerius Kunstforum, weil ich es sehr schön finde, dass die Ausstellung nicht so riesig groß ist und man deshalb da einfach, ich sag mal, in einer Stunde einen richtig schönen Ausflug machen kann und einfach einmal die Welt um einen herum vergessen kann. Und ich fahre da eigentlich sehr gerne mit dem Fahrrad hin und dann ja, es ist ein schönes Ziel, dann einfach eine Stunde mal ein bisschen intellektuelles Enrichment und dann geht's wieder auf dem Fahrrad entlang der Alster zurück.
Klingt traumhaft und gerade jetzt im Winter ist es doch ein toller Ort, es ist warm und trocken.
Genau.
Wie bei euch. Ich danke dir sehr fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sicher noch mehr Fragen, wir machen einfach nochmal eine zweite Folge.
So machen wir das.
Vielen Dank.
Gerne.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.